Du hast jetzt tatsächlich auch Dogecoins mal mitgebracht. Jetzt muss man sich vorstellen, du hast das auf dem Stick gelagert. Ist da auch noch mehr drauf auf dem Stick oder musst du da, ist das tatsächlich so diese Hardware, wo du das da so einge.
Dieses Gerät kann tatsächlich mehrere verschiedene Kryptowährungen gleichzeitig verwalten, ja.
Ah, okay. Wie viel Speicherplatz nimmt das so weg? Also, wie kannst du das?
Also die Variante, die ich habe, kommt mit wenigen Kilobytes an Speicherplatz daher und bietet tatsächlich nur Unterstützung für vier Kryptowährungen gleichzeitig, mehr nicht. Gibt aber auch noch teurere Varianten, da kann man dann 10, 20 gleichzeitig verwalten, wenn man will.
Also, das ist tatsächlich ein spezieller Stick
Ja,
dafür.
es ist, hat mit einem normalen USB-Stick sehr, sehr wenig zu tun. Also man hat so eine Art kryptografischen Schlüssel, mit dem man seine Transaktionen immer unterschreiben muss in gewisser Form. Also man muss immer eine digitale Unterschrift unter seine Transaktion setzen. Und da gibt es ein geheimes Passwort, könnte man sagen, mit dem man diese Transaktionen, also diese Unterschriften unter einer Transaktion generiert. Und das möchte man irgendwie so gut wie es geht schützen. Das darf eigentlich kein anderer kennen, sonst kann er mir mein ganzes Geld klauen im Wesentlichen. Und das ist auf diesem Gerät drauf, aber das Gerät selbst gibt es niemals raus. Das Gerät selbst generiert nur diese Unterschrift, gibt diese Unterschrift her, aber von der Unterschrift lässt sich das Passwort nicht ableiten. Also es ist nur so eine.
Das heißt, du musst den, also wie heißt das Gerät eigentlich? Also ich hätte als
Das
Stick, weil es tatsächlich auch wie ein USB-Stick aussieht, aber.
also man nennt das Ganze allgemein Hardware Wallet. Das hier
Okay.
speziell ist jetzt ein Ledger Nano S. Aber
Es ist quasi eigentlich ein Portemonnaie,
es ist
was
ein
man sagen kann.
Portemonnee, ja.
Und das steckst du jetzt quasi an den Laptop an und um die Währung rauszubekommen, musst du aber ein Passwort eingeben.
Ja.
Und ist das Passwort jedes Mal dasselbe?
Für mich ist es jedes Mal dasselbe, ja.
Okay.
Das Passwort wird aber auf diesem Gerät eingegeben und nicht auf dem Laptop. Und dieses Gerät gibt das Passwort selbst auch nicht weiter. Das heißt, das bleibt hier drin in diesem kleinen Gerät und kommt nicht raus.
Wie gibst du das auf dem Gerät ein?
Ich habe hier zwei Knöpfe oben dran
Ah,
und es
okay.
fragt mich hier nach dem PIN-Code. Ich kann hier den ganz kreativen PIN-Code 1234 mal eingeben
Ja.
und dann kriege ich meine Dogecoins.
Ah, und hast du, also man kann sich das vorstellen wie ein Portemonnaie, wo, sagen wir, verschiedene Fächer drin sind
Ja.
und da sind auch, also wie geht es mal auf verschiedenen Währungen aus? Muss man da jetzt jede Währung einzeln verwalten, um ein Passwort, oder ist jetzt das komplette Portemonnaie krass in diesem Passwort
Das
jetzt
komplette Portemonnaie
freigeschalten?
hat ein Passwort, ja.
Okay.
Das kann man aber durchaus anders handhaben. Es gibt da andere Lösungen von anderen Herstellern, die ein bisschen anders funktionieren. Man hat da Auswahlmöglichkeiten, wie man das genau machen möchte.
Okay, und also braucht man sowas, wenn man in Kryptowährungen investiert, oder wie ist der normale Weg, um Sachen zu
Man kann das
verwalten?
Ganze auch ganz normal über seinen Rechner verwalten. Wenn man das ganz normal über seinen Rechner ohne ein spezielles Stück Hardware verwaltet, hat man halt das Problem, dass ein Virus auf dem Rechner theoretisch dieses Passwort stehlen könnte. Und ja, wenn es weg ist, dann ist das Geld weg.
Okay, und auf so einem USB-Wallet ist das quasi sicherer. Da gibt es
Es ist
wenig.
sicherer, auf jeden
Ja.
Fall. Ja, auch nicht absolut sicher, aber definitiv um einiges besser, denn das Gerät selbst hat nochmal eigene Sicherheitsmechanismen drin, die so ein normaler Computer nicht bietet.
Genau, punkto Sicherheit ist auch was. Was ja viel gesagt wird, ist, dass solche Transaktionen ja ziemlich sicher sind und wenig zu durchschauen sind. Also, oder beziehungsweise, wenn mal so eine Transaktion stattfindet und dann Fehler war, das wird herausgefunden, ne? Also das wird von allen Leuten, die auch dieses Protokoll verwalten, kann das eingesehen werden,
Also
ne?
so eine Transaktion muss nach einem ganz speziellen Muster sehr genau entsprechend dieses Musters hergestellt werden. Also die muss generiert werden nach dieser Form. Und man kann ja anhand seines Passworts so eine Unterschrift generieren. Das ist sehr schwierig, das einfach zu erklären. Aber im Wesentlichen verändert sich diese Unterschrift, je nachdem, wie die Transaktion aussieht. Also wenn man den Betrag erhöht, verändert sich die Unterschrift. Wenn man die Zieladresse erhöht, verändert sich diese Unterschrift, die man generieren muss jedes Mal.
Aber das Passwort bleibt doch gleich.
Das Passwort bleibt gleich, ja, aber das Passwort wird verknüpft mit den eigentlichen Transaktionsdaten und ergibt dann eine Unterschrift.
Verrückt.
Ja. Und diese Unterschrift, also man hat. Und diese Unterschrift sozusagen kann man abgleichen mit der Kontonummer, die man hat, sozusagen. Also
Okay.
schwer zu sagen, aber im Wesentlichen kann man die Echtheit dieser Unterschrift prüfen. Also eine Form von Unterschrift gehört immer zu einer Kontonummer. Und wenn die Form der Unterschrift nicht zur Kontonummer passt, dann ist derjenige, der die Transaktion generiert hat, nicht der Besitzer der Bitcoins.
Und was passiert dann, wenn man dann merkt, also wenn er versucht, es irgendwie zu revidieren? Also
wenn jemand versucht, eine ungültige Transaktion loszuschicken, dann wird die schlichtweg ignoriert. Das ist ja ein dezentrales Netzwerk. Man schickt das raus an so die paar Knotenpunkte, die man finden kann. Und die prüfen das erstmal, gucken sich an, ist das gültig, ja oder nein. Wenn es gültig ist, dann schicken sie es weiter an den nächsten Knotenpunkt, der schickt es weiter an den nächsten. Und wenn jetzt aber irgendein Knotenpunkt feststellt, dass es nicht gültig ist, dann löscht das einfach und schickt es nicht weiter.
Knotenpunkte sind Leute, die auch auf das Protokoll zugreifen? Ja. Oder?
Okay. Also man muss dafür schon eine spezielle Software auf seinem Rechner laufen lassen, aber das kann man einfach machen. Also es kann jeder, der einen Computer und Internet hat, einfach so einen Knotenpunkt starten.
Hat man einen Knotenpunkt automatisch, wenn man in Bitcoin investiert hat, oder muss man ins Extra?
Also, okay. Also man kann auch gar keine Bitcoins besitzen und trotzdem einen Knotenpunkt betreiben, selbst das geht.
Ah, okay. Also gibt es eigentlich so drei, also in diesem System gibt es quasi drei Hauptakteure. Hauptakteure. Also die Miner, die Transaktions, die Leute, die handeln und die Verwalter, also quasi die Knotenpunkte.
Ja.
Kann man das so eine Art Internetpolizei oder ist es?
Die Knotenpunkte sind tatsächlich diejenigen, die Ehrlichkeit des Netzwerkes sozusagen sicherstellen. Man kann ja auch selbst so einen Knotenpunkt betreiben und kann dann wirklich sehr genau nachvollziehen, welche Transaktionen gültig sind, welche nicht. Und das zwingt auch die Miner dazu, nicht Blödsinn zu machen. Weil die könnten das theoretisch, aber dadurch, dass diese Knotenpunkte existieren, und dann zum Beispiel auch einen ungültigen Block auch ablehnen würden, haben die sehr, sehr, also haben sie eigentlich keine Möglichkeit, da irgendwie Schwachsinn zu machen.